Herzlich willkommen zu Stabile Aura.
Einer liebevollen kleinen Frechheit unsererseits.
Und wir danken prophylaktisch für deine Vergebung, denn es wird frech.
Mal wieder. Aber da du ja bei Folge 2 immer noch dabei bist, schreckt dich das offenbar nicht ab.
Du hast es weit gebracht, bist du.
Schauen wir mal.
Ja, und Frank, ich habe sehr viele E-Mails erhalten von einem gewissen frankhammett@gmx.de, der wohl sehr viele Beschwerdemails in seinem Postfach gefunden hat und er wollte wohl, dass wir seine private Adresse nicht mehr leaken.
Ja, ab heute frankham@hotmail.de. Schauen wir mal, ob es den auch gibt.
Frankhammett@web.de hat auch geschrieben, er hat wohl sehr viele erboste Mails der Kirche bekommen. Das mit dem Schuldenerlass der Sünden hätten sie doch gerne beibehalten.
Ja, das hat sich jetzt 2000 Jahre lang recht gut verkauft und im Moment sieht es nicht mehr so gut aus damit, habe ich so das Gefühl.
Nun denn. Mein Tag begann heute recht wild. Ich bin 5 Uhr morgens aufgewacht, von einem schreienden Kind geweckt und habe dann meiner Frau die Erde erboten, erwiesen, getan, ihr wisst schon, dass sie noch weiter schlafen kann und habe mit meinem Sohn beschlossen, wir machen jetzt Sport von 6 bis 7. Das heißt, ich bin sehr durchtrainiert heute schon in den Tag gestartet. Und dann sind wir gerade eben mit unserem Sohn, also es ist
also meinem Sohn. Und Patricks Sohn, genau.
Genau, also ja. Wir hatten, das wollten es noch nicht gleich liegen, aber wir sind an sich in einer.
Okay, lassen wir das.
Ja. Mein Sohn und Frankies Ziehsohn sozusagen. Wir sind zusammen zum Bäcker gegangen, damit Johanna nochmal schlafen konnte und haben dann gesagt, hey Finny, heute ist Cheat Day, was möchtest du gerne essen? Und er sagte, darf ich essen, was ich will? Ja.
Ich nehme Torte.
Schwarzwälder Kirschtorte mit Kuhsahne.
Ja, sehr witzig.
Man muss schon vorsichtig sein, nicht wahr?
Ja, ja. Und dann sind wir noch durch ein Krankenhaus geschlichen, durch eine geriatrische Abteilung, um eine kleine Kapelle zu erreichen, die ich dem Frankie schon lang zeigen wollte. Eine aus Holz geschnitzte, wunderschöne Kapelle, die aussieht wie eine Kathedrale in Miniatur. Und es ist doch spannend, man erreicht die nur durch dieses Krankenhaus, als ob man quasi krank werden müsste, um schöne Orte erreichen zu dürfen.
Und das war, also ich finde das dann, um jetzt auch nochmal was für die Kirche zu sagen, wie viel Liebe in sowas reinfließt. Ja, ne? Man sieht, da sind Meister ihres Fachs einfach über Jahrzehnte am Werk, um auch kleinste Kapellen irgendwie so zu machen, dass sie wirklich, ja, Meisterwerke werden.
Da steckte in jedem kleinen Griff, in jedem Detail des Balkons, in allen Aspekten steckte da nur Liebe und Hingabe. Und ich glaube, Jahrzehnte reichen ja oft gar nicht. So Kathedralen sind ja manchmal einfach über Generationen hinweg erbaut worden. Und es ist wirklich faszinierend, wie sagtest du vorhin so schön, nachdem wir durch das Krankenhaus liefen, eine Oase in einer sterilen Welt. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, also wenn es dich interessiert, sollen wir die Klinik leaken. Dann schleichen gleich alle durchs Krankenhaus in diese Kapelle rein.
Es ist wohl die Hessing-Klinik in Augsburg. Und es ist der gleiche, im Übrigen der gleiche Architekt gewesen, der diese Kapelle erbaut hat, wie der auch das Kurhaus Parktheater erbaut hat oder designt hat. Und da trete ich 2-mal im Jahr auf. Jedes Jahr bin ich dort in Augsburg, eines der schönsten Theater meiner Tour, das Parktheater im Kurhaus in Göggingen, in meiner Heimatstadt. Kann man sehr empfehlen, ja.
Mhm.
Ja, heute wollten wir über sehr witzige Dinge sprechen, und zwar über Erleuchtung und Dinge, die uns davon wegführen, aber ja natürlich nicht wirklich, sondern einfach nur in unserem Geist. Denn wir kennen das doch manchmal, dass wir so meditieren und dann gefühlt so ein Fingerschnipp von der Erleuchtung entfernt, ganz kurz vor Buddha-Status in die Welt rausgehen und das Ganze dann aber nach 4 Minuten vergessen. Wir meinen, ich bin doch so nah dran. Und dann sah ich mich selbst letztens an meinem Smartphone sitzen, so 10 Minuten nach der Meditation, und ich schaute einem Mann zu, der einen riesengroßen Stein ins Wasser warf. Also man muss zu meiner Verteidigung sagen, der Stein war richtig groß. Das war so eine Hafenmauer, so eine Kaimauer. Das war so ein 4 oder 5 oder 6 Meter hoher Stein oder noch höher. Und er wurde quasi so angeschoben, dass er da reinfallen mag. Und dann war es an sich eine Werbeanzeige und ich habe es nicht gecheckt. Und dann kam auf einmal das Bild von dem grinsenden Mann und er sagte, du schaust dir nicht gerade ernsthaft ein Video an, wie jemand einen Stein ins Wasser wirft und verschwendest deine Lebenszeit damit. Du Idiot, ich habe etwas, das viel besser für dich passt. Und dann kam irgendeine Werbung und ich musste so lachen, weil
das ist echt schlau, das ist wirklich schlau.
Ich fühlte mich so ertappt. Ich dachte mir, ey, ich habe gerade meditiert. Ich war gerade so gefühlt in transzendentalen Bewusstseinswelten. Und jetzt schaue ich jemandem zu, der einen Stein ins Wasser wirft. Und ich war dann sehr beruhigt, dass ich das Frankie erzählte und der meinte, nee, ich habe noch was viel Witzigeres angeschaut.
Ja, ich Aber ich würde es wieder tun, ich sage es ganz ehrlich. Es ging in diesem Video darum, dass Menschen beschlossen haben, den weltgrößten Hammer zu bauen und dann schauen wollten, was sie alles mit diesem Hammer kaputt kriegen konnten. Aber das war noch längst nicht alles, denn als der Hammer dann langweilig wurde, haben sie beschlossen, sie bauen jetzt die weltgrößte Axt. So eine 20 Meter hohe Axt. Und gucken. Und ich wollte immer rausfinden, schaffen sie es? Geht das? Wird das halten?
Kann man einen Safe mit dieser Axt zerschlagen?
Oder einen Tesla oder sowas? Wie sich herausstellt, kann man so einiges mit einer 20 Meter großen Axt zerschlagen.
Beschwerde-E-Mails bitte an frankham@gmail.com.
Jetzt kommt es der Wahrheit langsam relativ nah, müssen wir aufpassen.
Oh Gott. Ja, gut. Ich mag den Weg. Ja, und trotzdem führt uns das ja nicht weg von dem bewussten Leben. Wir dürfen uns ja Quatsch anschauen. Manchmal haben wir uns darüber unterhalten im Auto. Ich weiß noch, als wir uns kennenlernten, sagte ich, kennst du das, wenn du dich 2-3 Tage so im Licht bewegst, durch Seminararbeit oder durch innere Erkenntnis oder durch langes Meditieren oder auch durch unsere eigene kreative Arbeit, dass man dann so das Bedürfnis nach so einem Ausgleich hat und dann sagte Frankie, ja, ich schaue mir dann Abendrück-Weltmeisterschaft-Videos an.
Das ist richtig Fame geworden. Ne? Das gucken richtig viele Leute.
Wahrscheinlich sind die alle erleuchtet.
Ich habe mich selber lange gefragt, warum habe ich denn diese Impulse? Weil ganz oft fühlt es sich ja wirklich in der Medi so an nach dem Motto, wow, jetzt ist es da. Ne? Jetzt ist die Wahrheit eingezogen. Jetzt ist sie da. Jetzt habe ich sie gefühlt. Jetzt ist sie wahrgenommen. Jetzt ist sie verinnerlicht. Aber mittlerweile verstehe ich so ein bisschen, dass ja auch der Wunsch, wieder ich zu sein, Patrick zu sein, Frankie zu sein, die Idee von dieser Rolle hier zu haben, die ist halt einfach nicht transzendiert. Das ist eine Ego-Rolle so ein Stück weit und die hole ich mir dann so ein Stück weit zurück, indem ich mir so Videos angucke. Dann kommt wieder so ein bisschen Competition und manchmal ein bisschen Charme und manchmal ein bisschen Schadenfreude. Ja, all die Sachen, die ein Ego so nährt und tada, da bin ich wieder Ego, solange bis ich wieder die Schnauze voll habe.
Da bist du wohl noch ein bisschen auf deinem Weg.
Ja, muss ich wohl noch ein bisschen reinspüren.
Genau, solltest du mal auflösen.
Genau, Chakras öffnen.
Apropos Chakras öffnen, was hältst du eigentlich von Amuletten?
Ich habe da eine Geschichte zu, die hat mich ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen traumatisiert, aber ich fand die so krass, dass ich auf Kriegsfuß mit jeder Art von Amuletten stehe mittlerweile. Du kennst mich auch. Ich trage ja gar nichts so am Körper.
Ist meistens nackt.
Außer Kleidung.
Vor allem bei mir.
Genau.
Wie Gott ihn schuf. Das ist ja so ein Satz im Kurs im Wundern so oft. Weißt du, ich bin wie Gott mich schuf und du hast ihn zu wörtlich genommen vielleicht.
Nun ja, also ich besuchte einst ein Seminar und es war ein sehr, sehr gut besuchtes Seminar, ein ganz, ganz spirituelles Seminar. Und da ging es halt unglaublich viel um Amulette. Da war auch das Narrativ, hey, du darfst dich nur noch weiß anziehen, so, ne? Weil nur das der Resonanzfrequenz deiner Seele entspricht. Und wenn du keine Seelenhüterkristalle trägst, dann saugen dir Energievampire deine Seele ab. Und dann gab es so Amulette, die solltest du dir in dein Auto hängen und in dein Haus und sonst wo. Und die Leute haben Kohle ausgegeben.
Lass mich kurz raten, die Amulette wurden vor Ort verkauft.
Oh ja. Oh ja, und zwar nicht zu knapp und für ordentliche Preise. Das war wirklich Schrott, so ein Plastikröhrchen mit so kleinen Kristallen drin. Ja. Aber die werte Seminarleiterin sagte, über die wirst du in meinem Buch auch viel lesen, wenn du es magst, sagte, sie hätte sie wohl persönlich gesegnet und es sei der allerhöchste Segen von allen Engeln und von allen aufgestiegenen Meistern da drin. Also die seien der Hammer, deswegen kosten die auch 800 Euro. Und soweit ich mittlerweile informiert bin, ist das ja noch nicht mal so das Höchste an dem, was so geht in der Amulettwelt. Und gleichzeitig eine Situation, von der möchte ich dir gerne erzählen.
Na bitte.
Es war eine Frau und die war ganz, ganz angeschlagen, konnte man sagen, während die Dozentin gerade einen Vortrag darüber hielt, wie giftig Tattoos am Körper seien. Tattoos würden quasi dunklen Astralwesen erlauben, in deinen Körper einzuziehen. Also bist du quasi im Arsch. Wenn du ein Tattoo hast, bist du im Arsch.
Du meinst jetzt nicht nur körperlich ungünstig im Sinne von Giftstoffe, sondern wirklich auf einer energetisch, seelisch, abstrakt oder astralen Ebene sozusagen.
Exakt, ja. Genau. Und dann war so eine Frau, und ich fand diese Frau toll, ne? Die saß die ganze Zeit da, die hat gestrahlt. Auf einmal kriegte sie ein Gesicht, als hätte sie eine tödliche Erkenntnis und sagte so, oh mein Gott, mein Sohn ist von Kopf bis Fuß tätowiert und ich erreiche den gar nicht mehr. Und die Dozentin guckte dann die Frau an und sagt, so ganz eiskalt, du, ich sag dir das jetzt nicht gern, aber das ist schon lange nicht mehr dein Sohn. Und man merkte, diese Frau glaubte ihr halt. Ne? Ich hätte am liebsten reingerufen, ey, dein Sohn ist 18, vielleicht ist ihm das ein bisschen zu cringe mit deinem ESO-Zeug. Das geht vorbei, alles gut. Ja. Aber die Dozentin sagte, ey, dein Sohn ist eigentlich verloren, aber na, es gibt eine Chance. Und dann zog sie so ein Riesenamulett vor, aus ihrem Gürtel gefühlt, wie so eine Wunderwaffe.
Das 80.000 Euro Amulett würde dich retten.
Genau. Hiermit müsstest du einmal am Tag über seinen Körper streifen, dann hat er eine Chance.
Oh, wow.
Ja. Ich dachte so, oh Mann. Mensch. Was glauben wir denn, wer wir sind? Mal ganz ehrlich. Also was hat Gott denn erschaffen, wenn das so ein fragiles Ding zu sein scheint, dass ich mit einem Seelenhüterkristall retten muss?
Yeah.
Was glaube ich denn über meine Seele, Mann? Ich weiß nicht, Leute, das überzeugt mich gar nicht.
Ja, und ich mache mir jetzt tatsächlich Sorgen. Ich bin schon ausgestiegen, als du sagtest, wer nicht weiß gekleidet ist, ist verloren, weil ich halt schwarze Boxershorts und ich frage mich, ob der Intimbereich jetzt schon irgendwie verloren wäre.
Ja, ist des Teufels, klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Natürlich, Genitalien. Schwieriges Thema.
Okay. Nun denn, also ich merke schon, du bist nicht Team Amulett.
Ja, und dabei ist mir klar, dass es eine ganz fancy Entwicklung in der spirituellen Wissenschaft gibt. Und Menschen, die sind der Ansicht, man könnte mittels Amulette die Frequenz erhöhen. Aber ich denke mir immer so, Alter, jeder liebevolle Gedanke, den ich habe, erhöht meine Frequenz fühlbar. Hm. Und es hat noch kein Amulett geschafft, meine Frequenz dementsprechend zu erhöhen. Und das ist mir dann ein bisschen, vielleicht bin ich da auch einfach ein Sparfuchs.
Ja, und ich glaube, man darf es jetzt nicht zu schwarz-weiß machen. Also es gibt mit Sicherheit, wie bei allem, Dinge, die wahr daran sind. Und ich spreche jetzt nicht von deiner Seminarleiterin im speziellen Fall, aber natürlich gibt es Amulette, die ihre Wirkung haben, die ihre Kraft haben. Und wenn es Menschen hilft, ist es ja auch einfach ein Stück weit Placebo natürlich. So, dann sei es drum, klar. Und wir wissen auch, Wörter haben Frequenz. Also wir kennen alle Emoto und die Wasserkristalle. Und wir wissen, wir bestehen aus Wasser. Und klar hat sowas eine Wirkung auf dich und dein System. Aber die Kraft liebevoller Gedanken, konstruktiver Überzeugungen und positiver Glaubenssätze in Kombination mit einem harmonischen Leben, mit Meditation, mit gelebter Dankbarkeit, kann so viel mehr in deinem Sein verändern. Und ich glaube, da kannst du wirklich ein fucking Pentagramm auf der Brust tätowiert haben. Solange du dich täglich in Meditation und Dankbarkeit befindest, it's all good. So.
Halleluja, Halleluja, das ist das. Der Geist ist der Heiler, denke ich immer, und alles andere ist Beiwerk.
Ja.
Ja, das ist es eben. Und da gibt es auch keinen Ersatz für. Ich habe immer wieder gemerkt, ich habe ja schon sehr geforscht, was gibt es für Praktiken, für spirituelle Praktiken, aber etwas Mächtigeres als Meditation, als echte Meditation ist mir nie untergekommen.
Ja.
Egal wie viel Geld oder wie fancy jetzt das Seminar war, wenn ich aufgehört habe zu meditieren, ja, dann ist mein Leben immer mal wieder schön in sich zusammengestürzt. Und dann fing ich halt wieder so gefühlt am Boden an, ne? Und habe auch schön gestaunt, wie ich ja gefühlt einen Monat vorher noch dachte, gut kurz vor der Erleuchtung. Und dann merke ich, was habe ich eigentlich jemals gelernt? Es ist halt wirklich, die Stille ist das Einzige, was dem Leben Leichtigkeit und Weisheit und Kraft geben kann. Und die finde ich nur in der Tiefe meines Geistes.
Ja, ich würde das gerne erweitern. Ich glaube, dass die Kraft der Gegenwärtigkeit auch einen ganz, ganz großen Einfluss hat. Also auch wenn ich nicht meditiere und ich bin ja mit zwei Kindern auch oft an dem Punkt, dass es sich einfach nicht einbauen lässt in den Alltag. Ich nehme es mir oft vor und dann geht es an manchen Tagen nicht. Und was mir dann hilft, ist die absolute Präsenz. Wenn ich spiele, dann spiele ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich laufe, dann laufe ich. Und wenn es mir gelingt, und das tut es bei weitem nicht immer oder nicht so oft, wie ich will, dann merke ich auch einen ganz tiefen Frieden und so eine großartige Erfahrung der Frische und wirklich der Heiligkeit in allem, was ich bin und erfahre. Wenn ich genau da bin, wo ich eben bin. Und ja, ich merke so oft die Gegenwart, die erfrischt und erquickt einfach alles so stark. Also ich kann so toll visualisieren, wie ich will oder irgendwelche Visionen zusammenklamüstern oder Affirmationen sprechen. Nichts ist so stark wie die absolute Präsenz. Und ich war letztens auf einem Retreat und da bin ich aufgetreten, wurde ich gebucht und da waren ganz viele Menschen, die mir unglaublich viel andrehen wollten. Also sie, ehrlich gesagt, wollten sie es mir auch schenken. Das war ganz schön. Das waren alles Coaches oder Leute, die irgendwelche heilerischen Tätigkeiten hatten. Es waren ganz viele Facetten so. Und alle wollten mir dann irgendwas machen, also ein spezielles Reading schenken oder irgendeinen Test mit mir machen oder ihre Coaching-Methode mir schenken. Und ich hatte auf nichts Bock und ich kam mir schon ein bisschen ignorant vor, aber ich merkte einfach, meine Intuition sagte die ganze Zeit, nee, lass mal, brauchst du jetzt echt nicht. Und dann spürte ich aber in mir danach so eine große Dankbarkeit, weil ich gemerkt habe, ich habe wirklich den Eindruck, ich brauche davon nichts, wenn ich weiß, ich habe meine Zeiten für die Meditation und ich habe die Kraft der Gegenwart und lass Dankbarkeit in meine Taten fließen oder in meine Erfahrungen, dann bin ich einfach prepared oder dann bin ich safe, dann ist es einfach gut. Und
Lass mich da kurz einhaken, ja, weil wir stellen uns ja gerne witzige Fragen. Ne?
Ja.
Eine dieser Fragen neulich war ja, was würdest du machen, wenn du jetzt 100 Millionen Euro einfach rumliegen hättest?
50 Millionen.
Ja, ich habe es ein bisschen aufgestockt, weil ich merke, mit 50 komme ich nicht hin.
Du übertreibst ziemlich. Seit du diesen Podcast machst und so erfolgreich bist, bist du sehr arrogant geworden. Das sagen alle.
Das sagen alle, ne?
Deswegen solltest du nicht so übertreiben. Okay, wir nehmen 100 Millionen. Ich bin ja offen, klar. Inflation muss man auch bedenken.
Genau. Und ein großes Ding, was du geteilt hast, war, du würdest dich sehr, sehr coachen lassen.
Ja.
Und für mich widerspricht es dem, was du gerade gesagt hast, schon ein Stück weit. Weil du sagst, ey, meine Gegenwärtigkeit ist viel mehr wert als alles, was mir jemand von außen geben kann.
Absolut, ja. Ja, du bist natürlich ein kleiner Drecksack, weil du einem...
Ich hau dir deine Worte natürlich um die Ohren.
Ich möchte das aber erstmal kurz erklären, wie das Ganze gedacht war. Also der Plan war, und das ist auch die Frage der heutigen Podcast-Folge, wenn ich dir 50 oder 100 Millionen Euro geben würde, was würdest du machen? Und erste Auflage, du dürftest es nicht spenden. Weil ganz viele Menschen sagen, ja, ich würde es halt einfach spenden und so. Ja, aber es geht jetzt gerade um dich. Also was würdest du wirklich damit machen? So. Und das hat uns auf einer Autofahrt wirklich 3-4 Stunden in schöne Gespräche geführt, weil das ja sehr inspirierend ist. Was könnte man mit so viel Geld denn Cooles machen, so in seinem Leben? Und dann sagte ich unter anderem, ich würde mir auf allen Gebieten die besten Experten zu meiner Seite stellen. Zum Beispiel Top-Ernährungsberater, die mir wirklich sagen, was ist gut für mich. Die genau auschecken anhand meines Systems, welche Dinge sind am besten für mich und meinen Körper. Zum Beispiel Top-Personal-Trainer, die mir mein bestes Training für meinen Körper zeigen. Weil manchmal mache ich vielleicht auch Übungen, die mir die Schulter ein bisschen zerschießen oder die nicht ganz auf ganzheitlicher, körperlicher Ebene ganz so gut für mich sind. Und so kam ich dann Step by Step zu Gesangstrainern, zu Tanzlehrern, dass ich quasi auf allen Ebenen so richtig geile Experten hätte, die mir alles zeigen. Und dann sagte ich unter anderem, und so ein richtig genialer Coach, so ein Coach, der es so komplett drauf hat, der würde mir echt gut tun, weil der könnte mir vielleicht so blinde Flecken aufzeigen, die wir ja doch alle haben und die mich vielleicht immer wieder in so alte, sabotierende, destruktive Muster führen in meinem Leben. Ja,
frag doch einfach mich, Alter. Siehst du? Das ist das dann nämlich.
Weißt du, was dir fehlt? Ein Amulett fehlt dir. Nein, aber um die Frage zu beantworten, ich bin tatsächlich sehr glücklich, wenn ich in der Gegenwart bin. Und ich sagte aber auch, ich bin ja nicht immer in der Gegenwart. Und ich glaube, dass alte Muster, Glaubenssätze aus der Kindheit oder irgendwelche Themen, die uns ja alle noch belasten und unser Ego oft herausfordern, dass die schon noch da sind. Und ich glaube, so ein richtig guter Coach, ich hätte da Spaß dran.
Also so ein Jesus-Coach oder so ein
ja, so der Beste der
Tony Robbins-Coach?
Ja, so, keine Ahnung, Tony Robbins bin ich jetzt kein Fan, aber... So gefühlt der beste Coach der Welt für mich einfach. Mhm. Ich meine, jeder braucht ja auch so seinen Coach, der seine Sprache spricht. Ich glaube, bei mir wäre es eine Frau, weil ich habe irgendwie das Gefühl, da hätte ich irgendwie mehr Bezug zu. Aber der Punkt ist, dass die Menschen, die mir das angeboten haben bei diesem Retreat, die hatten ja immer so, ich habe die Lösung für jedes Problem Erfolgsmethoden. So quasi, ich stelle dir 50 Fragen und dann kann ich deine Schwermetallbelastung in deinem Körper herausfiltern. Und dann denke ich mir, hä? What? Oder... mach dieses kleine Frequenzspiel mit mir hier. Einer wollte mir so eine Brille geben, da sehe ich dann irgendwelche Lichter und dann sagt er, dann hast du so eine DMT-Ausschüttung, als ob du so einen LSD-Trip hättest. Und dann denke ich mir, ja, brauche ich ja nicht, meditiere ja. Mhm. Sagt er so, ja, es wäre eine Abkürzung. Ja, will ich vielleicht gar nicht so. Und ich glaube, das wäre die Antwort auf deine Frage, dass ich schon oft gern in der Gegenwart bin und keine Hokuspokus-Coaches brauche, aber stellst du mir den besten Personal-Coach der Welt hin, der einmal die Woche mit mir ein cooles Gespräch führt und mir blinde Flecken aufzeigt, dann wäre ich schon Team-Coach.
Wärst du Team-Coach?
Wäre ich doch, wäre ich dabei, ja. Doch.
Okay. Siehst du, aber der müsste halt dementsprechend überzeugend da ankommen, ohne Dollarzeichen in den Augen und sagen, hey, Alter, ich habe hier, gib mir dein Geld und ich erleuchte dich dafür.
Ja, ja.
Das finde ich aber auch ganz interessant, darüber mal zu sprechen, dass die spirituelle Szene wächst ja, da ist unglaublich viel Geld drin. Mhm. Das merke ich, wenn mir Leute erzählen, was sie so für ihre Seminare bezahlen und so. Und gleichsam hat das ja so nicht angefangen. Ne? Also wenn ich an Buddha und an Jesus und dergleichen denke, dann war das ja kein Marketing-Game in dem Sinn.
Naja, auf einer gewissen Ebene schon, wenn wir an die Pharisäer denken, die ja doch in ihren Palästen saßen und den Menschen dann halt einfach ganz viel schlaue Dinge aus ihren Schriften gebracht haben, aber selber gar nicht so sehr danach lebten, wie das, was sie den Menschen auferlegten, war da schon so ein bisschen wie jetzt.
Ja,
nur halt ohne YouTube.
Total. Ich habe daraus nur immer so die Idee abgeleitet, ey, wer sich zu gut bezahlen lässt, von dem bleibt mal lieber weg, ne? Weil dem geht's nicht wirklich um die Mission, dem geht's um den Mammon. Und das stimmt nicht immer, wie ich jetzt mittlerweile herausfinden durfte. So, weil ich einfach Menschen getroffen habe, die lassen sich sehr gut bezahlen und bei denen habe ich ein sehr, sehr reines Herz gefühlt. Und andersherum habe ich auch die Beobachtung gemacht, wer keinen Bock hat zu investieren, und da haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen, wer zu viel konsumiert, sich spirituell unterhalten lässt, aber nichts geben will, der wird das, was er empfängt, auch niemals wertschätzen können.
Ja.
Weil so ticken wir ja schon, ne? Wir schätzen das, in das wir investieren. Und das merken wir in Beziehungen und das merken wir in unserem Beruf und das merken wir bei den Dingen, die wir bekommen.
Absolut. Ich habe das dringende Bedürfnis, ich muss mich einmal anlehnen und jetzt knarzt mein Stuhl. Warte.
Oh.
Ah, das tut gut.
Wow. Jetzt hast du deinen Pups aber elegant getan. Jetzt
darf ich mich nie wieder bewegen, sonst knarzt dieser Stuhl wieder sofort. Ja, ich gebe dir ein schönes Beispiel. Bei unseren Konzerten darf jeder Mensch gratis kommen, der sich kein Ticket leisten kann. Und die Menschen nutzen das, glaube ich, sehr, sehr fair. Also ich glaube, dass die wenigsten das ausnutzen oder uns da verarschen. Und ich habe bei Konzerten das Gefühl, dass das wirklich okay ist so. Und dann hatten wir das aber mal bei Seminaren gemacht, dass Menschen bei so Tagesseminaren, die wir gemacht haben, dann auch gratis kommen konnten. Und das war spannend, weil die Leute, die keinen Eintritt oder keine Tagespauschale bezahlt haben, die haben sich am Schluss dann beschwert, dass sie in der Mittagspause zum Beispiel zu lang Pause hatten und zu wenig gelernt hätten, weil die Mittagspause 2 Stunden statt 1,5 war, weil sich die Leute so lange unterhalten haben.
Und ich denke mir, echt interessant.
Du hast nicht mal Geld bezahlt, beschwer dich doch jetzt nicht. Aber genau da habe ich das auch so ein bisschen erkannt.
Das ist so ein Ding, ne? Ein Investment, in welcher Form auch immer. Früher musstest du halt Jesus hinterherlatschen oder auf einen Berg klettern, wo der Tempel oben drauf stand. Und heutzutage wird vielleicht ein finanzielles Invest oder was auch immer gefordert. Aber grundsätzlich, wenn mir eine Sache wichtig ist, wirklich wichtig ist, ja, dann schade ich mir selber niemals dadurch, dass ich in sie investiere.
Und das sagen wir, ohne dir was verkaufen zu wollen an der Stelle.
Außer mein Buch und die Seminare und du weißt Bescheid, guck auf die Homepage.
Weil normalerweise ist genau das ja die Startrampe von jedem Coach. Sagt so, ja, also du musst schon in dich investieren und an der Stelle, hier wäre mein Funnel-System, melde dich an, kostet nur 4.000 Euro. Mhm. Aber auch echt aus der eigenen Erfahrung gesprochen, ist schon was dran auf jeden Fall. Ja,
ja. So, Meditation habe ich umsonst gelernt. Das war mega,
nicht
mega,
umsonst, aber mega gratis.
Schön. Gratis gelernt. Schön. Genau. Und seitdem aber wirklich, die Seminare, in die ich wirklich investiert habe, da ist wirklich viel hängen geblieben. Und es lag nicht unbedingt daran, dass die besser waren. Hm. Es lag einfach darin, dass ich dachte, hey, wow, ich habe was gegeben, jetzt will ich da so viel rausziehen, wie ich irgendwie kann. Und dann saß ich da mit dem Stift und habe aufgeschrieben und habe Wochen später noch einfach weitergeübt. Ist witzig, ne? Es ist vielleicht gar nicht so schlau, so zu sein, aber ich habe selbst beobachtet, so bin ich schon.
Ich habe einmal das Gegenteil erlebt, fällt mir auf. Ich habe bei einem sehr berühmten Coach, den auch alle kennen, sehr viel Geld bezahlt für ein persönliches Coaching, das 2 Stunden ging und so viel gekostet hat, dass es zu viel war. Und ich dachte mir danach, Bro, das fühlte sich gerade an wie ein Scam. Also das war irgendwie wie so eine Art Betrugsversuch, aber auf einer ganz regulären Ebene. So, also mir wurden halt einfach so allerlei Wahrheiten gesagt, die irgendwie bekannt sind. Und ich hatte so das Gefühl, wenn nach mir noch 3 kommen, die hören wahrscheinlich das Gleiche. So. Aber das war dann wohl einfach ein zu spezieller Charakter, als dass das zu verallgemeinern gilt.
Na, ist so geil. Du findest einfach keine Wahrheit, die du so an die Wand nageln könntest. Ne? Das ist einfach so.
Ja.
Es ist wirklich, wirklich mal so, mal so.
Manchmal sollten vielleicht Warnhinweise ausgeschrieben werden. Aber apropos Warnhinweis. Ich will von einer ganz lustigen Geschichte erzählen. Ich habe mir eine neue Waschmaschine gekauft. Thema Transportsicherung. Weiß wahrscheinlich jeder, der das hört, aber ich wusste das gar nicht. Und ich finde, da muss man drüber sprechen. Für alle Menschen, die sich mal eine neue Waschmaschine kaufen und das nicht wissen, ich rette gerade dein Leben so. Ich kaufe mir eine neue Waschmaschine für unser Zuhause und ich schließe die an. Und ich denke mir, ja gut, kann man ja mal anschließen. Also ist jetzt ja nicht schwer, 2 Schläuche, ein Stromanschluss, macht das so. Macht die an, die läuft los und auf einmal bewegt die sich durch den Raum, als ob die mich töten will. Also die hat sich so bewegt im Schleudergang. Ich habe die mit beiden Händen festgehalten und die rattert wirklich durch diesen Raum durch. Ich habe mit beiden Händen und meinem ganzen Körper mich dagegen gestemmt und ich wurde von diesem Ding einfach weggeschoben.
Das ist so ein geiles Bild.
Dann habe ich mich mit all meiner Kraft dagegen und habe das so an die Wand auf einmal ist so der Putz von der Wand weggegangen, weil diese neue Waschmaschine einfach so komplett hart gegen die Wand geschlagen ist. Und ich fühlte mich wirklich, als ob so ein Transformer-Roboter von dieser Waschmaschine Besitz ergriffen hätte. Vielleicht fehlte mir auch mein Amulett, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich sie dann in meiner Panik und Angst einfach ausgesteckt und dann kam sie zur Ruhe und dann habe ich das wohl mal recherchiert. Vielleicht hätte man es auch vorher machen
vielleicht
können.
Vielleicht sind Waschmaschinen ja mittlerweile so, wer weiß.
Vielleicht, ja. Okay. Alle haben Angst vor KI, ihr solltet langsam vor Waschmaschinen. Ja, Mann. Auf jeden Fall recherchiere ich dann vielleicht ein bisschen zu spät und stelle fest, Waschmaschinen werden mit sogenannten Transportsicherungen angeliefert. Das sind 4 so ganz lange Schrauben, die sich meistens im hinteren Teil dieser Waschmaschine befinden, also am hinteren, an der Rückwand. Und die schraubt man raus, die sind bestimmt so 20 cm lang und die schützen wohl die Trommel vor Verletzung oder vor Zerstörung während des Transportes. Und wenn man die aber nicht rausschraubt, dann passiert wohl genau das, was mir passiert ist. Man wird fast getötet von seiner eigenen Waschmaschine.
Und das Haus stürzt ein.
Und ich dachte mir, könnte mal bitte jemand einen Warnhinweis auf die Verpackung setzen an all die Waschmaschinenhersteller da draußen. Wenn ihr eine Waschmaschine verkauft, dann schreibt doch da richtig groß drauf, Achtung, Transportsicherung, zuerst rausschrauben. Und dann hätte ich gerne ein Bild mit diesen 4 Schrauben, mit der Rückseite, mit 3 Ausrufezeichen. Und ich hasse das, wenn Menschen übrigens mehr als ein Satzzeichen verwenden. Ich finde, wenn Leute mir E-Mails schreiben und sie schreiben dann wichtig für Seum und dann stehen so 3 Ausrufezeichen. Glaubst du nicht auch das? Und dann egal, was da steht und dann sind da 3 Fragezeichen, dann denke ich mir, nein, glaube ich ganz bestimmt nicht, weil du hast 3 Fragezeichen verwendet. Das ist einfach, das ist nicht korrekt. Satzzeichen wurden konstruiert, um eines davon zu verwenden, was völlig ausreichend ist. Und in diesem Fall des Warnhinweises bei Waschmaschinen würde ich sogar von meiner Regel, dass nur ein Satzzeichen verwendet werden darf, absehen. Da finde ich 3 Ausrufezeichen gut.
Wow, ich hätte nicht gedacht, dass du den Kreis jetzt nochmal schließen
natürlich
kannst. Okay, wow.
Und Leute dürften mich darauf hinweisen, bitte nimm diese 4 Schrauben raus, ansonsten geht deine Waschmaschine, dein Haus und du kaputt. So, das wäre mir wichtig.
Danke, also falls das jetzt gerade jemand hört. Übrigens schön, dass deine Waschmaschine heil geblieben ist, by the way.
Und ich.
Okay, du bist auch okay.
Danke.
Super, super. Schön, hätten wir Waschmaschinen, Riesenäxte hätten wir auch schon.
Mhm. Aber das mit den Satzzeichen, das würde ich gerne nochmal vertiefen.
Da haben wir neulich ein Buch gelesen, ne? Da auch in diesem Buch waren dann so 3 Ausrufezeichen.
Ich bin ja Logopäde, also ich hatte ja ganz lang auch Germanistik und Phonetik und einfach sprachwissenschaftliche Fächer. Und ich finde, mehrere Satzzeichen zu verwenden, ist wirklich nicht okay. Bitte hört auf damit. Also wenn du einer der Menschen bist, die das tun, hör auf damit. Ich habe mal ein Video gesehen von einem alten Mann, er hat mich irgendwie an deine Handyhülle erinnert. Und er wollte anderen Menschen erklären, welche Emojis nicht mehr up-to-date sind. Und dann machte er ein Video und dann sah man ihn und er sagte, wenn Sie folgende Emojis verwenden, sind Sie zu alt. Und dann blendete sich so ein anderer Typ an und sagte, wenn Sie Emoji als Emoji bezeichnen, dann sind Sie schon tot. So viel zum Thema.
So viel zum Thema Fragezeichen, Satzzeichen. Mhm. Habt ihr schon mal gehört, dass wenn man das Wort wirklich sagt, nachdem man einen Satz formuliert hat, nach dem Motto, ich finde dich richtig cool, wirklich, dass das wirklich alles ausradiert, was man vorher gesagt hat? Da hatten wir neulich ein interessantes Gespräch drüber. Und mein Problem damit war, dass ich das dauernd mache.
Ja, solltest du mal drüber nachdenken.
Ja, und dann stellte sich mir eigentlich die Frage, okay, entweder mein ganzes Leben ist eine Lüge oder das ist eine Lüge.
Man muss das natürlich in einen gewissen Kontext drücken.
Ich habe mich schon gefragt, warum ich das mache. Ja. So, ne? Weil ich habe dann immer die Idee von, ich sage etwas und sehe nicht die emotionale Reaktion, die ich gerne hätte und muss das deswegen nochmal bekräftigen, was ich sage. Ich liebe deine Musik. Wirklich. Wirklich. Jetzt nimm's an.
Und so. Ich bin der Meinung, wenn du ein Kompliment machst und ich sage, ich liebe dein Buch, dann hat es viel mehr Kraft, als wenn ich noch ein wirklich dahinter setze. Denn dass ich dein Buch liebe, habe ich ja gerade gesagt. Ich muss es ja nicht mit einem wirklich noch untermauern. Natürlich gibt es Sonderfälle, ist ganz klar. Also wenn ich sage, ich liebe dein Buch und du schaust skeptisch oder sagst, du hast einen schönen Hut, dann wirklich? Ja, wirklich. Natürlich, dann in Ordnung. Witzigerweise ist mir das mal aufgefallen, ich weiß gar nicht, wir haben es irgendwo gelesen und dann haben wir das in der Crew so beobachtet, wie oft wir das selbst tun. Wir sind ja natürlich selbst alle von diesen Themen betroffen und dann haben wir festgestellt, dass wir das ganz oft machen und haben so gesagt, vielleicht sollten wir das sein lassen und ein bisschen bewusster sprechen. Und wenn ich ein Kompliment mache, reicht es zu sagen, du hast eine wunderschöne Hose an. Und dieses wirklich kann ich mir dann sparen. Und dann haben wir uns so darauf geeinigt, dass wir das lassen. Und wir waren dann auf Tour in Österreich und dann kam eine bekannte Künstlerin zu uns und sagte, ist voll schön, euch zu sehen, wirklich. Ich mag die Musik von euch so gern, wirklich. Und es ist voll schön, hier zu sein, wirklich. Und ich musste mir so das Lachen verkneifen, weil sie dieses wirklich so inflationär in einem Satz 5-mal verwendet hat. Und sie wusste natürlich nichts von unserem Vorgespräch. Wirklich nicht. Aber es war herrlich. Es war herrlich zu sehen. Aber achtet gerne mal in eurem Leben drauf, wie oft ihr wirklich als Untermauerung eines gesagten Komplimentes verwendet und überlegt, ob es dann wirklich so ein ehrlich gemeintes Kompliment war oder ob ihr euch selbst und dem Gegenüber vielleicht einfach nur...
Ob ihr einfach nur geliebt werden wollt.
Oder ob ihr ein zweites Ausrufezeichen setzen wolltet. Was nicht nötig ist.
Vielleicht nicht.
Vielleicht nicht. Ich wollte dir noch meine Deichmann-Geschichte erzählen, Frank.
Du hast mir immer noch die 100-Millionen-Frage nicht gestellt. Aber okay, erzähl deine Deichmann-Geschichte.
Ah, was würdest du eigentlich mit 100 Millionen Euro machen?
Danke.
Gerne.
Ich habe da lange drüber nachgedacht, weil ich wohne ja in einem Auto, wie manche von euch ja vielleicht wissen.
Ein Luxusauto.
Es ist wirklich ein nices Auto, aber es ist auch ein sehr kleines Auto.
Aber es ist aus Gold.
Genau. Aber auf Gold zu schlafen ist gar nicht so geil, wie man sich das vorstellt.
Ja, trotzdem tust du es, ein goldenes Auto.
Nun ja, aber da ich das ja nun schon habe, ne, dann ist die große Frage, was könnte ich denn wollen? Weil Eigentum hat mich eigentlich schon immer eher überfordert. Ja? Mhm. Wenn ich Eigentum hatte, dann lag es wie Kraut und Rüben so in meinem Zimmer rum. Du bist ja ein sehr ordnungsliebender Mensch.
Tatsächlich?
Genau. Ich drücke meine Überforderung durch Eigentum dadurch aus, dass es irgendwie liegen bleibt und mich nicht die Bohne interessiert. So.
Aber dann kauft ihr doch einen Urwald. Der darf einfach bleiben und chaotisch sein.
Genau, das wären dann so Sachen. Dann habe ich wirklich mal überlegt, aber ey, wenn ich jetzt Kohle hätte, und Kohle bedeutet ja in dieser Welt schon, du hast die Verfügungsgewalt über jede Menge Kram prinzipiell. Und wenn du wirklich eine Idee hast von wegen, ich will ein hilfreicher Teil dieser Welt sein, was wäre denn bitte hilfreich? Und ich habe da viel drüber nachgedacht, weil ganz oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass einfach Geld zu verschenken gar nichts bringt. Gar nicht. Ich habe viel, viel Geld verschenkt in meinem Leben und sehr, sehr oft die Erfahrung gemacht, das war gar nicht so gut für denjenigen, dem ich es schenke, wie ich immer dachte.
Meinst du jetzt nur Geld oder auch eine Überlegung, die du mit Geld bezahlt hast?
Es ist ein Unterschied.
Ja, finde ich auch.
Und,
ihr werdet es an der Qualität unseres Podcasts nämlich erfahren, weil ich habe dir ein tolles Mikrofon gekauft gerade.
Genau.
Damit dieser Podcast schön klingt in Zukunft.
Genau, das wäre wie als, ja, wie du jemandem halt eine Angel schenkst, damit er angeln kann zum Beispiel. Ja, und du weißt, der kann was damit machen.
Was für ein komisches Beispiel, du Schlachter. Mörder.
Oh mein Gott. Das ist übrigens eins der Red Flags, die wir uns gesagt haben. Diese Themen vertiefen wir jetzt nicht so sehr.
Okay, wir driften gerade total ab. Ich wollte mich entschuldigen. Mach weiter, mein Freund.
Genau. Auf den Urwald kam, wobei ich besitze ein Stück Urwald, by the way, ja. Schönerweise. Jeden Monat bezahle ich da Geld hin, damit der nicht gerodet wird. Aber was ich mir dachte wäre, ich hätte gerne ein Team. Ein Team, mit dem ich coole Ideen verwirklichen kann.
Absolut.
Team, mit dem ich Filme machen kann, Dokus machen kann, mit dem, das mir beim Prozess des Buchfertigstellens hilft. Und dann merke ich, das ist so nice, weil wie viele Menschen tun Sachen, an die sie nicht tief in ihrem Herzen glauben können. Und es ist ja wirklich so. Ne? Es gibt in dieser Welt einfach Aufgaben, die, da geht es nur um Zahlen. In einem System, an das man eigentlich gar nicht glaubt. Jobs, die man macht, um Geld zu verdienen. Einfach so. Und es gäbe so viele Jobmöglichkeiten, so viel witziges Zeug, was man machen könnte, was Leute aufblühen lässt. Mm. Und irgendwie, ich glaube, ich würde alles Geld, was ich habe, da reinstecken. Wirklich.
Voll gut. Bin ich auch voll dabei. Ein Team und vor allem alle Visionen, die man hat, mit diesem Team leicht umsetzen zu können. Was ich für Bühnenshow-Ideen schon hatte. Mit Artisten, mit Tänzern, mit so Pyrotechnik-Sachen, mit so richtig nice, dass so 50 Mönche auf die Bühne kommen und dann auf einmal so Akrobatik stimmen. Also, es gibt so coole Ideen.
Ja.
Ein Kinderchor auf die Bühne stellen. Und wenn man das alles mit Geld ganz easy bewerkstelligen kann, ist Geld einfach ein so wunderschönes Werkzeug dafür. Ja.
Und auf so einem Haufen Geld zu sitzen, ist ja auch einfach nicht geil.
Ja, das ist Quatsch, absolut. Ich bin ja der beste Beweis dafür. Also wir können ja auch offen drüber sprechen. Wir verdienen ja mit dem, was wir tun, auch Geld. Ich habe 3 Podcasts, die sind natürlich for free. Also der Zuhause-Podcast ist für 3 Euro verfügbar im Monat. So. Und der Rest ist komplett for free. Spotify verdienen wir eh kein Geld. Aber durch die Konzerte und so generieren wir ja Einnahmen. Und ich investiere fast meine gesamten Einnahmen die ganze Zeit immer wieder in neue Projekte. Ich mache Musikvideos, die so viel kosten wie ein Auto.
Was echt lustig ist, weil Musikvideos ja noch nie Geld eingebracht
haben. Überhaupt nicht. Ich mache das einfach, weil es voll schön ist.
Ja.
Oder nimm die Locations. Ich miete mir teilweise Locations auch für 20.000 Euro und ich könnte mir für die gleiche Personenanzahl eine Halle mieten, die einfach 1.000 kostet. Und ich würde einfach 25.000 auf 24.000 Euro mehr verdienen. So. Also offensichtlich, klar, berechenbar. Aber ich liebe das, für eine schöne Vision große Dinge umzusetzen und investiere jedes Jahr eigentlich alles, was ich einnehme, um die Sachen noch schöner zu machen. Und ich bin damit immer super gefahren, weil ich glaube, am Ende, wenn wir gehen, hinterlassen wir halt das, was dann wirklich bleibt. In dem Fall bei mir sind es Musikstücke und Kunstwerke, bei dir sind es Bücher und alles, was wir da reinlegen an Liebe und dann Geld und Energie, das bleibt halt ein bisschen länger als wir.
Mhm.
Und auch für meine Kinder. Also auch da ganz offen gesprochen, Leute fragen mich immer, welche Rentenfonds ich so anlege, weil ich ja selbstständig bin. Aber meine Kinder haben ja meine Musik. Also weißt du, die kriegen einfach die Rechte an all meinen Songs. Wie cool ist das bitte? Und egal, ob es da noch Spotify gibt oder was es auch immer sein mag, so ich glaube, diese Musik wird länger da bleiben als wir. Und das ist doch eigentlich das Coolste. Und deswegen lass auch Leute hoch bezahlen, die für dich arbeiten. So, ich liebe das auch. Schöne Hotels, tolle Restaurants.
Das ist schon abgefahren, wenn wir so auf Tour sind, das merke ich auch. Selbst wenn du bei dem Konzert, und das gibt es ja immer mal wieder, gab es auch dieses Jahr, dass du bei dem Konzert jetzt gar nicht viel verdient hast.
Mhm.
Weil diese Locations, ich hätte nie gedacht, wie teuer die sind. Die kosten teilweise 10.000 Euro. So eine Halle für einen Abend.
Ja, oder 25 eben.
Oder
ja.
25, wenn wir jetzt gerade in der Schweiz sind.
Ja.
Ne? Also man kann sich ja mal ausrechnen, wie viele Tickets man verkaufen muss, um überhaupt auf Null zu kommen.
Yeah.
Plus Lustbarkeitsabgaben oder was sich Vater Staat als nächstes ausdenkt, um da noch irgendwie so ein bisschen Kohle abzuzweigen.
Yeah.
Das ist echt interessant. Und dann gibt es trotzdem immer schöne Hotels, geiles Essen und so. Ja, und das ist toll. Da kommt auch einfach viel zurück.
Ja.
Ich denke jetzt gerade an Österreich, die Tour, ja, ne, wo wir das auch angesprochen haben auf der Bühne.
Das war so krass. Ich habe da wirklich vor Berührung geweint auf der Bühne. Da haben wir halt nur Minus gemacht bei einer Show. Das war so krass. Also die Lustbarkeitsabgabe ist übrigens so eine witzige Steuer, wo man sich fragt, wie sind wir hierher geraten? Die gibt es nur in Österreich. Und die heißt wirklich Lustbarkeitsabgabe. Und man zahlt einfach irgendwie 10%, glaube ich, sind es, von den gesamten Einnahmen einfach zusätzlich zur Umsatzsteuer und so. Einfach, weil es Spaß macht. Das ist einfach die Lustbarkeitsabgabe. Für alles, was Spaß macht, zahlt man da, was Lust bringt, nochmal ein bisschen Geld extra. Und wir haben dann einfach ehrlich kommuniziert, in Klagenfurt war das, dass wir einfach gerade mit dem, was wir hier tun, einfach ins Minus gehen, aber es trotzdem feiern, das schönste Konzert der Welt mit den Leuten hier zu veranstalten. Auf allen Ebenen. Wir haben Top-Lichttechniker gebucht, Top-Soundanlage. Wir haben das 1000 Kilometer hinfahren lassen, die ganze Technik von einem tollen Mann. Und dann haben die Leute das gehört und eine Frau nahm sich einfach so einen Karton von unserer...
Ein Karton?
Okay, wir müssen kurz unterbrechen und das Thema klären, bevor ich weiterspreche. Sagt ihr Karton, Karton oder Karton?
Karton. Nun gut, Frage an euch. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn man das überhaupt schreiben kann. Schreibt es mit 2 O, wenn ihr bei Karton seid, okay?
Mhm.
Dann seht ihr, wie falsch das ist.
Mhm. Jesus Christus, sage ich da nur.
Okay, weiter im Text.
Die Dame nahm auf jeden Fall ein Verpackungselement von einer Flasche, die wir verkauft haben, und sammelte heimlich in der Pause Geld. Und das Publikum war so berührt, dass sie einfach alle nochmal Geld gespendet haben. Und während ich auf der Bühne stand mit Stefan Mader und sagte, dass wir jetzt einen Song machen und der heißt Miracle und wir erzählen von Wundern, kommt diese Frau auf die Bühne. Und zuerst dachten wir beide, komische Situation, dass jemand einfach auf die Bühne kommt, weil das ist ja auch sowas wie so ein Safe Space für uns. Also wenn wir auf dieser Bühne stehen und da kommt irgendjemand, den wir gar nicht kennen, hoch, das ist immer mit gemischten Gefühlen verbunden, weil wir wissen ja nicht, was jetzt passiert. Und weißt, irgendwie ist da, man überschreitet da ein bisschen eine Grenze, die irgendwie gewahrt werden darf. So eine Bühne ist dann ja auch was Spezielles in dem Fall. Und dann sagt sie, ja, wir haben das gesehen, dass du so viel investierst und ihr da so viel Minus macht und jetzt haben wir einfach ein bisschen Geld gesammelt und dann haben wir uns diesen Karton geschenkt und da waren dann 700 Euro drin und ich war so berührt von diesem Move, das war eine so...
Die sind einfach in der Pause rumgegangen und haben Geld gesammelt, wie bei der Kollekte.
Das war so krass.
Und das unterstreicht so ein bisschen auch, dass das, was du tust, ich finde, das ist wirklich wie ein Gottesdienst in cool halt. Ne? Das habe ich neulich so bei der kleinen Einführungs-Keynote gesagt. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee von Podcasts wie diesem, ne? Dass man sich einfach zeigt. Und natürlich führen wir ein spirituelles Leben. Mhm. Also ein Leben auf der Suche, ein Leben, das wir einem Ziel verschrieben haben. Und gleichzeitig, ey, ich habe keinen Bock, mich heiliger darzustellen, als ich irgendwie bin. Und natürlich müssen wir Geld verdienen am Ende des Tages.
Ja, so ein goldenes Auto will bezahlt sein.
Und so ein goldenes Auto, kannst du dir ausrechnen, wie viel Sprit das kostet.
Darf ich das mal erzählen, wie lustig das mit deinem Auto eigentlich ist? Der Frankie hat sich so ein Auto geholt bei Roadsurfer, also das ist quasi so ein Jahresleasing und hat dann so eine Kilometerzahl, die er nicht überschreiten darf und die hat er halt einfach schon vor 5 Monaten maßlos überschritten.
Und ich muss noch 5 Monate mit dem Auto fahren. Ich habe jetzt schon so die Idee, dass das so einfach der nächste Schritt ins Vertrauen ist. Yeah. Ist so witzig. Ich war ja jetzt lange in Palästina und als ich zurückkam, war ich ziemlich broke. Also ich hatte eigentlich gar keine Kohle mehr, habe mich auch so committed für das Jahr, dass ich gar nicht viele Seminare geben konnte. Und dann stand ich, wo ich eigentlich sehr gut verdient habe letztes Jahr, stand ich wieder da und dachte, aha, gut, jetzt mal ein Auto für 900 Euro im Monat.
Schlau.
ohne Sprit und dergleichen. Und der Witz ist aber, und das, ich kann das gar nicht verstehen, weil es ergibt rechnerisch keinen Sinn, aber es geht.
Yeah.
Bis jetzt geht es wunderbar und ich habe keine Ahnung, wie ich am Ende die überzähligen Kilometer bezahlen soll, aber ey, ich habe schon so viele Wunder erlebt, irgendwie kann ich keine Angst haben.
Nein, gar nicht, natürlich. Ey, das hatte ich damals, als diese Corona-Zeit war. Wir mussten 5-mal unsere Tour absagen. 5-mal. Weil wir gesagt haben, wir machen bei diesem ganzen 2G-Bullshit nicht mit und so. Und dann haben wir ja ständig, also wir mussten ja immer alles canceln und wir lebten ja davon. Mein erster Sohn kam in der Zeit zur Welt. Das war wirklich für uns eine krasse Situation, weil wir ja auch Mitarbeiter haben, die habe ich ja auch bezahlt und so, jeden Monat. Und dann haben Menschen, ich habe aber nonstop Sachen in die Welt geschickt, also Podcasts und YouTube-Videos, alles for free. Und dann haben Menschen uns einfach Geld gespendet, einfach so. Und das ist super. Und wenn ihr Geld spenden wollt, an frankham@web.de.
Okay, das würde ich an dieser Stelle vielleicht einmal kurz...
Stell dir vor, bekommt der Typ mit seinem Weinhandel auf einmal tausende Euro. Dann sind auch die ganzen Hate-E-Mails wieder ausgeglichen.
Ah, witzig.
Ich fände es nur fair, Frank.
Ja, gut.
Komm, gönn dir mal ein bisschen Geld.
Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt.
Und wenn er einen Weinhandel hat, ich finde, Alkohol ist eh ein ganz schwieriges Thema, braucht er vielleicht auch ein bisschen Geld, um sich dann anderen Dingen zuwenden zu können. Ich hoffe, er kauft sich kein Weingut davon, das wäre wichtig. Apropos Drogen, wir wollten nicht viel über Drogen sprechen, aber weil wir vorhin bei Amuletten waren, gell? Ich werde ja immer wieder zu so Ayahuasca-Zeremonien eingeladen und ich bin ja gar nicht Team Ayahuasca. Und auch da mögen jetzt Leute zuhören und sagen, nein, ich dachte, aber nein. Ich finde, dass Dinge auf natürlichem Wege erreicht werden dürfen. Und da haben wir oft ein Gespräch, Frankie und ich, weil das, man kann da anderer Meinung sein. Aber das ist eben auch so witzig, wenn mir Leute sagen wollen, dass das der einzige Weg ist, um zur Erleuchtung zu kommen, wie bei einem Amulett. So, du musst diese Pflanze zu dir nehmen, wo ich mir denke, wenn es Gott so geplant hätte, dann wäre diese Pflanze bereits in meinem Kopf. Und das ist sie ja auf einer gewissen Ebene, weil DMT kann ja ausgeschüttet werden, wenn ich tief meditiere. Und das fand ich aber auch sehr witzig, wie häufig mir dann gesagt wird, wenn ich das nicht mache, dann, ja, das ist genauso wie der Move, wenn dich jemand ganz lang anschaut, ohne dass du ihn kennst, und er schaut tief in deine Augen und starrt dich an und sagt, Namaste. Und du merkst, oh, jetzt sind wir in dem Competition-Gedanken, wer zuerst wegschaut, ist nicht erleuchtet. Und dann schaue ich gerne als Erster weg und denke mir, nein.
Aber ich würde gerne zu der Wirkweise, weil das hat mich sehr beschäftigt und es hat in meinem Leben schon das eine oder andere Mal stattgefunden. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt. Was passiert da eigentlich, wenn man solche Substanzen nimmt, aber auch wenn man meditiert? Das richtig fancy, da gibt es ein Institut, das Institut für Noetische Wissenschaft, Institute of Noetic Science, wenn dich das interessiert. Die haben da Versuche zu gemacht und ich fand das mega spannend, weil ich habe mich immer gefragt, wie kann denn, wenn wir reiner Geist sind, wie kann es denn sein, dass wir eine Substanz nehmen, die uns eine Wahrnehmung vom reinen Geist gibt? Ne? Wenn doch alles eigentlich vom Geist auskommt. Und in diesem Institut wird die Theorie aufgestellt, dass wir Botenstoffe im Geist haben, die uns dicht machen gewissermaßen. Also die dafür sorgen, dass nicht zu viele Informationen reinkommen in uns. Und genau diese
also mit dicht meinst du abgekapselt?
Genau, und nicht richtig. Die Frage ist ja wirklich, wenn alles mit allem kommuniziert in jedem Moment, warum kriegen wir davon nichts mit?
Ja.
Warum erscheint es uns als, ja, könnten wir einsam sein, wenn alles mit allem kommuniziert?
Oder Angst haben.
Und der Witz ist, wir bauen die Grenzen ja selber auf, die wir wahrnehmen.
Ja.
Und durch Neurotransmitter wie DMT oder... Wie heißt das? Das ist ein witziger Name. Gamma-Aminobuttersäure, genau.
Der findet ständig Wörter. Überprüft es bitte.
Genau, wir werden einfach diese selbst aufgebauten Schranken im Geist gewissermaßen aufgehoben.
Ja.
Ne? Und man bekommt einen Glimpse halt rein. Aber wie du selber sagst, mit Meditation geht auch. Es ist mehr Arbeit, so, aber dafür ist es auch geerdet. Und das ist eine Sache. Und wie gesagt, ich habe im Großen und Ganzen nicht viel gegen mal eine Substanzerfahrung machen. Aber gleichzeitig ist es so wichtig, diese Erfahrungen auf die Erde zu bringen, sie zu erden. Ja, wenn ich die mache und denke, das ist jetzt mein spiritueller Weg, mit Substanzen zu reisen. Ich in meiner Wahrnehmung habe ganz oft erlebt, dass sich dann eine Art von Dissoziation auftut. dass Menschen sehr, sehr gescheit reden können und sehr, sehr wenig davon in ihrem Leben verwirklichen.
Ja, und der Punkt ist, dass Menschen, die das tun und ganz häufig tun, wenn sie mir begegnen, in ihrer Art und Weise, wie sie mir gegenüber auftreten, mir nie das Gefühl vermitteln, dass sie wirklich glücklich sind. Mhm. Und das ist für mich der maßgebliche Faktor, an dem ich Dinge bemesse. Wenn jemand mir ein Coaching verkaufen will oder eine Substanz, die er nehmen will oder mir irgendwie sagt, dass das der Weg ist und ich sehe den Menschen nicht direkt an, dass der glücklich, erfüllt, in Harmonie, in sich ruhend ist, dann kann ich es nicht glauben, weil ich denke, das ist doch der Reality-Check. Also zum einen, dass eine Sache organisch wächst, also dass ich durch Meditationspraxis tagtäglich einfach ein organisches inneres Wachstum vollbringe und vollziehe, aber vor allem die Wirkkraft im Außen, ob ein Mensch gelassen ist, ob er glücklich ist, ob er fröhlich ist, ob er lustig ist. Mhm. Ich finde wirklich, dass das Humor ein Zeichen von Weisheit darstellt.
Voll.
Dass du wirklich, wenn du witzig in deinem Leben unterwegs bist, dann machst du schon mal nicht so viel falsch, glaube ich. Und ich glaube, dass viele Menschen, die so viele Drogenerfahrungen haben in ihrem Alltag, wenn sie die eben nicht nehmen, also auf mich wirken die meisten eben gar nicht so gelassen und erfüllt und glücklich. Und Leute, die ich bewundere, die ich ganz toll finde, die andere Wege gehen, die machen das. Ich liebe zum Beispiel Patrick Petrazzoli, Peace Bruder, wenn du das hörst. Ich mag den Typen einfach richtig gern. Und immer, wenn der vor mir steht und ich mit dem so ein spirituelles Gespräch führe, dann verarscht er mich immer. Weil dann sage ich immer, machst du eigentlich das oder das? Sagt er, ich mach gar nichts, ich bin das. Der war mal in dem Yoga, in der Yoga-Zeitschrift, in einem Interview. Und dann fragte die Frau, ja Patrick, machst du eigentlich Yoga? Nein, ich mach kein Yoga. Ich bin Yoga. Und er sagte eben auch so schön, du musst viel weniger tun, als du denkst, du darfst einfach sein. Und so einen Weg von so einem Menschen, der wirklich in sich ruht und für mich glücklich scheint und ist, glaube ich dann halt viel eher, als wenn mir jemand den Hokuspokus von irgendeiner Pflanze erzählt und dann aber gar nicht so erfüllt aussieht oder wirkt.
Schön, ja. Schön. Und das fasst eigentlich ganz viel von dem, was wir gesagt haben, auch nochmal zusammen. Hm. Hey, Amulette und heilige Worte und Substanzen und all sowas, ne? Es mag für eine Zeit lang ein Wegbegleiter sein, aber irgendwann merken wir so eine Natürlichkeit, so ein innerer Frieden, der ist witzig und der ist unbekümmert und der hat nicht Angst vor irgendwelchen Dingen hier in dieser Welt. So, auf keinen Fall. Und der sehnt sich auch nicht, oh mein Gott, ich brauche unbedingt das. So, sondern es ist halt einfach eine gewisse Konstanz in Leichtigkeit innen drin.
Und das führt eigentlich zu dem schönen Thema, das wir heute noch vertiefen wollten, aber vielleicht aufs nächste Mal verschieben dürfen, und zwar das Thema Polizeikontrollen.
Ach ja.
Denn wenn man uns so erlebt, in der Art, wie wir sind, denkt man ja häufig, dass wir Drogen konsumieren. Also gestern sagte Johanna, ich hätte noch Lust auf eine Süßigkeit und es war aber Feiertag und dann sind wir einfach losgefetzt und sind zu so einer Tankstelle mit Rewe und haben dann einfach in unserem Übereifer, weil es so viele vegane Süßigkeiten gab, die weitaus nicht gesund sind, aber weil sie uns vegan erschienen, meinten, oh, die sind super, dann haben wir es wohl ein bisschen übertrieben. Und die Frau grinste uns nur so an beim Einkaufen und sagte, ja, ihr habt heute aber noch was Lustiges vor, oder? Und so, als ob wir die übelsten Kiffer vom Herrn wären. Und dann merkte ich wieder, man denkt immer, weil wir so witzig sind, dass wir irgendwie ständig unterwegs sind mit irgendwelchen Substanzen. Und das denkt die Polizei nämlich auch öfters. Und so führte mich das Leben nach Konzerten, Festivals und auf Tour schon in die ein oder andere echt dubiose Polizeikontrolle. Und dich ja auch. Mit echt winzigem Ausgang. Also mit so lustigen Momenten. Und darüber möchten wir gerne noch mit euch sprechen. Aber das dann gerne auch beim nächsten Mal. Und ich will dir von der Deichmann-Geschichte erzählen.
Oh, ja stimmt. Da kam jetzt die 100-Millionen-Geschichte dazwischen.
Genau, denn ich war ja mal Al Bundy himself. Ich war ja mal ein Schuhfachverkäufer über Jahre hinweg und hatte eine Deichmann-Filiale, mehr oder weniger. Und da führte mich das Leben auch zu sehr vielen lustigen Erkenntnissen. Aber dazu gerne.
Super, dann gibt es von mir die Sexshop-Geschichte.
Oh, wow, wow. Okay, das nenne ich mal einen Cliffhanger. Also wer jetzt nicht einschaltet beim nächsten Mal, der ist selber schuld.
Selber schuld, meine Lieben.
Richtig, richtig gut. Hey, Beschwerdemails wie immer an frankham@wasauchimmer.de.
Juhu.de.
Und Spenden auch.
Habt's gut.
Lasst euch richtig lauschen. Gut gehen und vergesst nicht zu lachen. Und umgebt euch mit schönen und mit tollen Menschen. Denn ich mag schöne Menschen und mir ist egal, wie sie aussehen.
Macht's gut.
Ciao.